Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir rühmen uns ja manchmal für unsere Episodenzahl. Also die wächst ja nicht ständig, würde ich sagen, aber stetig. Allerdings, es gibt Produktionen da draußen in der weiten Welt, lieber Alex, die reden bei 228 nicht von Folgen, sondern von Staffeln. Fällt dir spontan was ein, was bereits 228 Staffeln lang laufen könnte?
Ich habe keine Ahnung.
Ist tricky, ich gebe es zu.
Die Tagesschau, nee, keine Ahnung.
Es ist wirklich nicht einfach und ich bin eher durch Zufall drauf gestoßen. Die Antwort ist House Hunters.
Die haben 228 Staffeln.
Aber kennst du das? Hast du schon mal gehört?
Ich habe es schon mal gehört, ja. Ich habe auch eine grobe Vorstellung.
Also ist eine US-Serie, muss man sagen. Mm. Das ist so eine Immobilien-Reality-TV-Format-Nummer.
So ein D-Max-Titel, ne?
Ja, es geht ein bisschen in die Richtung. Und es hat nicht nur über 228 Staffeln, sondern mittlerweile über 260 Staffeln. Und da sind immer so 10 Folgen drin und das Ding läuft seit 1999. Und es ist so teils geskriptet, eher low budget und es geht halt darum, dass halt Leute immer irgendwie ein Haus kaufen wollen und dann kriegen sie 3 Häuser vorgestellt und dann können sie sich eins aussuchen und am Ende kaufen sie es.
Meine Fresse.
Ja, ja, es ist faszinierend.
3600 Episoden.
Ja, es ist nicht schlecht, oder?
Ja, da haben wir noch ein bisschen zu stricken.
Das glaube ich auch, dafür müssen wir noch einiges leisten. Deswegen lass uns vielleicht keine Zeit verschwenden, damit eben wir auch diese Staffelanzahl irgendwann mal schaffen. Alter. Also, wir starten gleich wie gewohnt mit unseren höchst individuellen Reviews, behaupte ich mal. Bevor wir uns aktuellen News widmen, da schauen wir auf einen hypothetischen Rick and Morty Film und einen großen US-Western Made in Korea. Natürlich bewerten wir auch wieder Trailer. Ein Psycho-Evergreen wird von Apple als Serie neu aufgelegt. Stop-Motion wird auf ein neues Level gebracht. Korea, ja, again, liefert den womöglich abgefahrensten Film 2026 und vieles mehr. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und jetzt muss ich sagen, jetzt fühlt es sich wieder so an, wie es sich anfühlen muss, wie ein Nachhausekommen, keine lange Pause mehr, so ein ganz regelgerechte Abstandshaltung zwischen den Episoden. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich hier in das virtuelle Büro komme und der liebe Ronny sitzt schon da und begrüßt mich mit einem Lächeln. Ihr habt es gerade sogar hören können auch. Es ist einfach herrlich. Herzlich willkommen.
Danke, lieber Alex, für diese charmante Hüge-Anmoderation.
So ist es.
Wir sind aber noch nicht auf dem Level, wenn ich im Büro sitze und du kommst quasi auf unsere Podcast-Arbeit, dass ich schon weiß, was in deiner Brotbüchse ist, oder? Ich habe mir mal hier von jemandem sagen lassen, wenn man das weiß, dann ist man zu lange in einer Firma beschäftigt.
Also so ein paar Geheimnisse muss man haben und die machen ja auch so eine Beziehung spicy.
Na schon, oder? Also dann bleibt es dabei. Dann.
Genau, und bei uns ist das die Ruckzuck-Review-Brotdose. Dann nehme ich an, oder wie?
Also du willst direkt in die erste Rubrik stolpern,
nö,
oder?
Nö, alles gut, aber ich frage nur, was hier deine sinnbildliche Brotdose ist an der Stelle.
Ja, das finde ich schon nicht schlecht eigentlich. Das ist eine schöne Metapher für das, was wir immer in der Sendung auffahren.
Ja, dachte ich auch so.
Finde ich gut. Außerdem müssen wir ja nicht direkt irgendwie wissen, was der andere macht oder dann auch so Intrigen spinnen. Und deswegen komme ich gerade schon wieder so ein bisschen auf Soap-Niveau. Denn das wollte ich auch noch mal kurz in die Runde schmeißen. Es gibt ja auch noch einen deutschen Vertreter von so einem Dauerläufer, nämlich Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Wer kennt es nicht? Mm. Und die toppen das ganze Jahr nochmal. Die liegen gerade bei über 8500 Folgen.
Na gut, das kommt ja tatsächlich fast täglich, ne?
Jeden verdammten Tag, ja.
Genau, außer am Wochenende.
Ist das so? Doch, ne? Ist es nur...
Nee, am Wochenende kommt es nicht.
Ja, ist nur unter der Woche.
Ja. Und ich muss gestehen, ich habe das auch viele, 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 viele Jahre sehr erfolgreich konsumiert.
Heider nein.
Also zwangskonsumiert, weil lief halt daheim und irgendwann bist du halt drin. Kennst halt die Figuren und so ist ja mit jeder, ich sag mal, guten Serie, wenn du so ein paar Episoden mit den Figuren verbracht hast, wachsen sie dir halt irgendwie dann doch ans Herz. Und damit kriegen sie dich dann.
Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Mich hat's nicht gecatcht. Du kennst auch wahrscheinlich ja die Geschichte. Ich habe da ja mal kurz gearbeitet, war da quasi hinter den Kulissen und musste letztens lesen, dass Wolfgang Barrow, also Joe Gerner, ja. Der Joker ist ja schon gar nicht mehr dabei. Ne? Ich erinnere mich noch, es gab damals eine Folge, da war ich am Set und mir war nicht klar, dass ein Stuntman quasi in seine Rolle geschlüpft ist und dann kam plötzlich ein Auto und er wurde vom Auto erfasst und überfahren. Ich dachte, oh, was passiert denn hier gerade für Shit? Aber ich war ein bisschen zu spät quasi am Set und wusste nicht, dass da einfach gerade so ein Stunt aufgefahren wird. Es war ein bisschen
überraschend. Hast du dir aber einen guten Tag ausgesucht?
Das fand ich dann...
Ich glaube, Stunt-Leute gibt es bei GZSZ eher selten.
Das fand ich nachträglich auch ganz cool eigentlich.
Ja. Und macht eine gute Geschichte, wie wir festgestellt haben.
Und macht eine gute Geschichte. Das ist einer davon, die ich jetzt hier mal schnell so ruckzuck weggeballert habe. Aber da gab es noch ein paar mehr. Aber die hebe ich mir vielleicht noch für die nächsten 8500 Folgen von Insert auf.
Ja, finde ich gut. Können wir so machen. Und dann würde ich sagen, da deine Brotdose heute gefühlt deutlich größer ist als meine, lass uns doch mal zu den Ruckzuck-Reviews kommen. Und ich glaube, wenn es bei dir mehr zu knabbern gibt, dann lass uns doch alle mal Anteil haben. Also du teilst doch bestimmt gerne, was in deiner Brotdose hast.
Ich teile gerne, was ich mit meiner Brotdose habe, aber trotzdem komm nicht zu nah zum Naschen. Ich muss noch kurz einräumen. Wenn ich ab und zu halt mal so ein bisschen bruste und huste, das ist dann nicht so was, dass ich dich in die nächste Rubrik scheuchen will oder dass die Zeit so knapp wird. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen und brüte schon wieder was aus. Also, wenn ich so ein bisschen, weißt, manchmal so rumhusten muss.
Okay.
Das ist kein Spannungsaufbau, sondern einfach mein Körper, der zerfällt.
Sehr gut, und wir können live dabei sein.
Das finde ich aber auch. Um das noch ein bisschen rauszuzögern, fange ich mit meiner ersten Review mal an. Und zwar habe ich mitgebracht, If I Had Legs, I'd Kick You. Das rollt von der Zunge und das ist ein Film, der kommt in Deutschland erst nächste Woche, beziehungsweise genauer am 29. Mai heraus und zwar auf HBO Max. So, jetzt habe ich hier schon wieder einen Film mitgebracht, den es in Deutschland so noch gar nicht gibt. Letzte Woche war es so ein bisschen grenzwertiger, aber auch ein Film, den ich auf einer Urlaubsreise gesehen habe und deshalb heute mal mitgebracht habe. Sagt dir das was, Alex?
Ja, klar, ich habe den Trailer gesehen, aber das war es halt auch, ne?
Ja, also gab kein deutsches Kinorelease, ist ein Film von Mary Bronstein und in der Hauptrolle ist Rose Byrne zu sehen und die spielt eine Mutter und Therapeutin, die zunehmend an ihre körperlichen und vor allem auch psychischen Grenzen stößt. Und das klingt jetzt erstmal nicht nach so nach einem Happy-Go-Lucky-Film.
Nope.
Aber ich hab öfter mal gelesen, es ist ein schwarzhumoriges Psychodrama.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob das es besser macht.
das ist auch so, konnte ich auch noch nicht fassen. Und ich habe mir den Film jetzt mal gegeben und kann und oder muss schon mal vorwegnehmen. Ich weiß wirklich nicht, wo in recht vielen Kritiken und Beschreibungen das Wort Humor herkommt. Also, das kannst du schon mal von deiner Erwartungsliste, falls du den irgendwo noch auf deiner Watchlist hast, schon
eine ganze Ecke weiter runter, um ehrlich zu sein.
Bitteschön.
Aber erzähl es mal weiter, vielleicht überzeugst du mich ja trotzdem.
Ja, also, es ist kein schwarzhumoriges Dings, es ist wirklich eher ein Psychodrama. Und für mich ist der Film vor allem eins, es ist eine fast zweistündige Show, wie eine Frau am absoluten Limit lebt oder ans absolute Limit getrieben wird. Denn Rose Byrne, die spielt halt, wie gesagt, eine alleinerziehende Mutter, die gleichzeitig Therapeutin ist und die gerät plötzlich in einem bestimmten Abschnitt in ihrem Leben von allen Seiten unter Druck. Das Kind ist schwer krank, ihr Ehemann ist kaum erreichbar und nie zu Hause. Dann wird ihre Wohnung bzw. das Haus wegen einem Schaden unbewohnbar und sie muss so halb auf der Straße, halb im Motel leben. Dann im Alltag hat sie keinen festen Halt, muss gegen Ämter und irgendwie nicht vertrauensvolle Freunde irgendwie ankommen. Und der Film behandelt starke und relevante Themen, so Burnout, Schuldgefühle, Mutterschaftspanik oder einfach nur völlige Überforderung, also wichtige Themen der heutigen Zeit. Und grundsätzlich sind diese Themen wichtig und bewegend, aber dramaturgisch wirkt der Film auf mich ein bisschen zu einseitig, muss ich sagen. Denn die Hauptfigur muss eigentlich permanent leiden und als Zuschauerin wird man fast durchgehend in dieses Mitleiden hineingedrückt. Und dadurch fühle ich mich schon ein Stück emotional manipuliert, weil es halt so stark in eine Richtung einen drängt, das Drehbuch und die ganze Inszenierung. Und ich meine, der Film kann schon so als radikales Porträt einer Frau in einer patriarchalischen Welt gesehen werden, aber mir insgesamt war das zu tendenziös und zu krass und zu gewollt polarisierend und zu sehr auf Schmerz, muss man ganz klar sagen, ausgerichtet. Und was mir ein bisschen als Vergleich eingefallen ist, ist zum Beispiel Beau is Afraid von Ari Aster. Der war noch ein bisschen abgefahrener und psychedelischer und noch ein bisschen krasser. Aber auch so Lars von Trier, irgendwie Breaking the Waves, der hat ja auch immer so Frauenrollen, die er leiden lässt und die dann irgendwo reingeraten, wo man eigentlich sie gar nicht drin sieht und so. Und das macht den Film schon sehr eigen, finde ich, in seiner Inszenierung. Rose Byrne spielt stark. Sie trägt den Film natürlich mit einer super intensiven Darstellung. Also da kann ich den Kritikern voll recht geben. Es gibt dann noch ein paar andere Figuren, unter anderem gespielt von Conan O'Brien, der hier eine Gastrolle hat. Selten so eine extrem kalte und wirklich unmenschliche Rolle in einem Film gesehen, die letzte Zeit, wo ich mich auch gefragt habe,
war das gewollt oder also passt das?
Ja, war das gewollt, weil er wird eigentlich so als freundschaftliche Bezugsperson angelegt vom Skript, aber diese Diskrepanz, was er spielt, wie er wirkt, was er sagt, ist so, ja, ich kann es gar nicht anders beschreiben, so unmenschlich, wo ich davor saß und dachte, so kann doch kein Mensch, so abweisend und kalt kann doch kein Mensch funktionieren. Das fand ich auch, hat mir so ein bisschen die Immersion auch von diesem Film genommen, weil ich dachte so, willst du mir doch jetzt hier mit dem Skript die ganze Zeit nur eins reinwürgen und mir wirklich alles übel machen an diesem Film. Ansonsten Bild- und Tontechnisch eher so ein bisschen independent, sehr viel Handkamera, sehr viele Nahaufnahmen und ist unglaublich nah immer an Rose Byrne dran. Man hat fast den Eindruck, die Kamera will fast in sie hineinkriechen und diese Nähe ist handwerklich stark, es passt gut zum Thema. Es gibt auch so ein paar visuelle Metaphern, auch zum Schluss, die ich verstanden habe, die ganz gut funktionieren. Aber trotzdem trägt die Inszenierung für mich nicht komplett über diese, wie gesagt, einseitige Dramaturgie hinweg. Und insgesamt, wie gesagt, ist mir der Film zu hart auf Leid gebürstet, zu gewollt, polarisierend. Ich meine, ich kann auch verstehen, dass man diesen Film so ein bisschen auch verstehen kann als, wenn er zu Ende ist, dann spürst du, was es für eine Befreiung ist und der Film als Ganzes ist eine Art Experience. So hätte ich ihn jetzt auch interpretiert.
Geht er denn irgendwie gut aus oder wie lässt er dich denn gehen auch?
Ah, ja, das musst du, glaube ich, für dich selbst entscheiden, aber ich bleibe bei Psychodrama und dass du halt so Tour de Force-mäßig schon leiden musst. So. Und darauf muss man stehen, Alex. Insgesamt bin ich für sowas ja offen, aber so wie der Film das jetzt gemacht hat, war es nicht so ganz mein Vibe. Und deswegen habe ich mich auch nur bei 3 von 5 Sternen wiedergefunden und habe dann mal geguckt, was das Internet so sagt. Und der Film steht bei einer 6,6 bei IMDb, also positiver gestimmt. Mhm. Bei Rotten Tomatoes 92% Kritiker und 79% die ZuschauerInnen. Da bin ich also ein Stück weit runter, aber für mich hat es nicht ganz gelangt, weil es war dann doch schon eine taffe Nummer und wie gesagt, ein Stück weit zu einseitig dafür, dass ich gesagt hätte, aha. Oder oder so Achterbahn der Gefühle, die mich so ein bisschen mehr abholt. That's it.
Ja.
Hat er was mit dir gemacht jetzt schon in meiner Erzählung, Alex?
Selbstverständlich. Er ist verschwunden von der Watchlist, um ehrlich zu sein.
Das war nicht direkt meine Intention, aber ich glaube...
Aber vielen Dank für die Warnung da an der Stelle, weil, also ich sage nicht, dass es jetzt, weil du irgendwie den Film schlecht gemacht hast, sondern da bin ich gerade nicht, gar nicht für empfänglich, einfach nicht. Das, was ich aktuell suche, wenn ich Filme gucke.
Das habe ich mir gedacht.
Mag sich irgendwann wieder ändern, aber jetzt gerade eher nicht.
Danke. Ja, okay. Also vielleicht bist du ja irgendwann mal noch so feststehend mitten im Leben und dann kannst du ihn noch nachholen. Wenn nicht, dann nicht. So, jetzt hol du noch mal hier deine Brotbox noch raus und serviere mir doch mal dein Mitbringsel.
Ja, ich schlage wieder in meine Superheldenkerbe tatsächlich mal wieder. Ich hatte eigentlich hatte ich vor, Daredevil mitzubringen, jetzt wo die zweite Staffel abgelaufen ist von dieser Born Again Wiederbelebung auf Disney Plus. Mhm. Einfach weil ich sage, Staffel 1 und Staffel 2 sind so ein bisschen als Gesamtkunstwerk zu betrachten, weil die klar einander bedingen und klar jetzt auch einen Zyklus abgeschlossen haben. Ich fand's richtig geil. Dann hat sich aber diese Geschichte mit dem Punisher reingeschoben, dieses Marvel Television Special Presentation.
Wie hieß es?
The Punisher, One Last Kill.
One Last Kill, ja.
Genau, geht so eine Dreiviertelstunde die Geschichte, also so in etwa eine Episodenlänge letztlich. Und das hat sich reingeschoben und dann musste ich umschwenken letztlich, weil ich hatte deutlich mehr Redebedarf danach. da geht's letztlich nochmal um Frank Castle, kennen wir ja schon, hier wieder porträtiert durch John Bernthal. der hier nicht nur der Hauptdarsteller ist, sondern er war auch maßgeblich als Autor mit beteiligt an der Geschichte. Also hat er auch beigetragen. Er taucht in der ersten Staffel von Daredevil Born Again auch auf. Und von daher war es nicht sein ganz erster Auftritt unter Disney Plus. Und die Frage ist halt, was bezwecken sie damit? Ich dachte ja tatsächlich, sie teasern anlässlich eine neue Staffel auch auf Disney Plus. Soft Reboot, wie auch immer man es nennen möchte. Ja, also eine lose Fortsetzung des Punishers von Netflix. Da gab es ja zwei Staffeln, die ich auch sehr gut fand im Übrigen. Das ist es aber nicht. Was es ist, ist ein Tie-In zwischen Staffel 1 und Staffel 2 des Punishers, wo er da mit psychischen Problemen, die er immer hatte, PTSD, zu kämpfen hat, nachdem er diese Mafiosi-Familie oder die Söhne umgelegt hat, die er ja die verantwortlich sind dafür, dass seine Familie umgebracht wurde. Und der Kicker des Films ist, dass wir ihn eine Viertelstunde lang dabei begleiten, wie er Stimmen hört, seine alten Kameraden sieht, psychisch komplett gebrochen ist, viele Nahaufnahmen, du weißt nicht, was ist echt, was ist nicht echt, er weiß es entsprechend auch nicht, er redet mit sich selbst, er geht zum Grab seiner Frau, er läuft durch die Straßen, wo das absolute Chaos ausgebrochen ist, weil es so ein Machtvakuum gibt, weil diese Mafia-Familie quasi nicht mehr an der Macht ist und überall sind Kleinganoven, überall wird geschossen und Schlägereien und es lässt ihn alles kalt, er ist komplett mit sich selbst beschäftigt und dann taucht die Mama auf, die am Leben geblieben ist und dann kriegst du wieder 10 Minuten Recap, was passiert ist in der ersten Staffel und wie sie das erlebt hat, die Mama. Und dann macht sie den John Wick Move und sagt, und deswegen kriegen jetzt gerade alle Auftragsmörder in dem Viertel die Aufgabe, deinen Standort geschickt und sollen dich bitte wegmachen, das ist meine Rache an dir.
Okay.
So, dann ist aber schon die halbe Laufzeit weg. Die ganze Exposition war eigentlich nur die ganze Zeit Frank Castle am psychisch labil sein, schreien, schwitzen, weinen, alles nacheinander oder auch teilweise gleichzeitig. Gepaart mit stoischer Gleichgültigkeit, was da in dem Viertel passiert, wo er lebt. Und dann kommt die Action. Und die Action ist erste Sahne gemacht. Es ist wirklich cool inszeniert, ganz viel auch in Kamera tatsächlich gelöst, super R-rated, wo man ja bei Disney und Marvel dann immer nicht so ganz sicher ist. Das haben sie gnadenlos durchgezogen, richtig cool. Es gibt eine Szene, die ist so ein bisschen viral gegangen, weil die Leute gesagt haben, huch, da sind wahrscheinlich die VFX nicht fertig geworden.
Habe ich mitbekommen.
Da sieht man schon hart das CGI. Das haben sie dann versucht zu dementieren, haben gemeint, nein, das ist schon ein echter Stuntman, der da gestürzt ist und sie haben nur sein Gesicht quasi geändert und weil das eine Zeitlupe ist, sieht das so ein bisschen merkwürdig aus, aber ich habe es auch gesehen und dachte mir, come on, ey, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Aber es ist eine Szene, da könnte ich im Zweifel auch darüber weggucken, wenn der ganze Rest irgendwie narrativ und inszenatorisch überzeugen kann. Und die Action ist, wie gesagt, gut und es gibt dann letztlich noch so einen kleinen Subplot mit so einem Eckladen und einer kleinen Familie, die er aber rettet, wo er aber auch super awkward mit denen dann interagiert. Und dann endet das Ganze mit einem harten Cliffhanger. Aber es gibt keine Ankündigung für eine Staffel, weil es spielt ja narrativ auch zwischen Staffel 1 und Staffel 2, die es schon gibt. Und ich blieb dann am Ende sitzen und dachte mir, aber für wen war denn das jetzt so? Ihr habt meine Zeit 10 Minuten lang mit diesem Recap verschwendet. Mhm. Es hat aber auch nicht genug wirklich Plot eigentlich gehabt. Und wenn ihr jetzt irgendjemanden anheizen wolltet oder, weiß nicht, Einschaltquote generieren wolltet, um eine neue Staffel zu rechtfertigen, weiß ich nicht, ob es das war. Es hat mir erzählerisch nicht ansatzweise ausgereicht, was da gezeigt wurde. Den gebrochenen Mann, ja, alles schön und gut, aber es lässt sich viel zu viel Zeit am Ende. Die Action ist richtig, richtig cool, ja, aber die rettet dieses Projekt nicht, finde ich. Und die Szenen, die Sequenzen, ich kam nicht umhin, dran zu denken, dass das so, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn ich zu meinen Studentenzeiten vielleicht versucht hätte, einen Film zu machen und was möchte ich aussagen und was möchte ich mit jedem Shot eigentlich so, weißt du? Es kam nicht zusammen zu so einem kohärenten Ganzen irgendwie. Ich habe es einfach nicht verstanden, was das sollte, für wen dieser Film war, für dieses Special Event. Weil für mich kann ich sagen, war es nicht und ich hatte vielleicht auch zu hohe Erwartungen und ich stehe da, glaube ich, so ein Stück weit alleine da, denn im IMDb hat die Nummer eine 7,3 im Durchschnitt bei der Rotten Score ist bei den Kritikern 7,5, Publikum 83, also 75, 83 so. Also die scheinen einigermaßen happy damit zu sein. Ich war aber, wie gesagt, unheimlich enttäuscht. Ich würde sogar eigentlich noch niedriger ranken, als was ich jetzt gleich sage, wenn die Action denn nicht so gut gewesen wäre.
Ja.
Aber ich kann echt nur 2,5 geben.
Ui.
Ich saß da und war, muss ich gesagt, das war wie so ein Schlag ins Gesicht, um ehrlich zu sein.
Das ist ja, also.
Also ich war, ja, also wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht so sehr abwatschen. Gerade die Action war handwerklich wirklich ganz toll gemacht, aber ich war maßlos enttäuscht eigentlich, um ehrlich zu sein.
Aber nochmal für mich, das Spiel zwischen der ersten und zweiten Staffel, und das ist ja, wenn ich...
So mein Verständnis.
Wenn ich jetzt nochmal richtig nachgeguckt habe, ist es ja zwischen 2017 und 2019 rausgekommen. Passt das denn? Fügt sich das wirklich harmonisch an, dass man sagt, ich könnte es jetzt so in chronologischer Reihenfolge gucken?
Boah, das kann ich dir nicht mal herbeten, weil dass ich die Staffeln gesehen habe, auch zu lange her ist, als dass ich da jetzt sagen kann, dass ich das Narrativ sauber anschließe. Es gibt noch einen kleinen, das ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, es gibt einen kleinen Cameo noch von Deborah Ann Woll in ihrer Rolle als Karen Page. Das ist irgendwie auch ganz cool. Aber nochmal, ich weiß nicht, wofür dieses Projekt jetzt da war. Also entweder gibt uns eine neue Staffel, weil er war ja auch in Daredevil Born Again prinzipiell anwesend mal.
Ja.
Also man plant ja scheinbar mit ihm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Aber der letzte Trailer von dem neuen, ich habe den Namen vergessen, von dem neuen Spider-Man, da taucht er ja auch auf, oder? Ist das jetzt nochmal so ein Ding, um den Charakter jetzt nochmal neu ins Bewusstsein zu holen? Oder sowas?
Möglich, aber meiner Meinung nach ist das eine vertane Gelegenheit hier. Narrativ, sage ich mal, ihn aufzugleisen letztlich.
Ja, vor allem mit der zeitlichen Einordnung zwischen den alten
genau,
Staffeln.
Die zeitliche Einordnung, B, wie gesagt, dass es halt erzählerisch so unbefriedigend auch aufhört. Also wenn du gar nicht sich damit beschäftigt hast, dann fühlst du dich, glaube ich, komplett lost nach dem Special.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich will es gar nicht zu sehr ausholen.
Okay,
ich war einfach nur, deswegen habe ich es mitgebracht, weil ich einmal darüber sprechen wollte. Super weirde Aktion in meinen Augen. Guck lieber Daredevil Born Again, Staffel 1, Staffel 2. Das ist wirklich kurzweilig.
Okay.
Ja, so, von daher...
dann klappt deine Dose wieder zu, Alex.
Besser ist das, glaube ich. Wie ist denn bei dir? Hast du noch ein bisschen Süßkram in der anderen?
Ich habe noch ein bisschen was zum Laschen mitgebracht, aber auch wieder in Form von einer völlig abgetretenen Frauenrolle. Diesmal quasi die zweite heute hier im Bunde. Und da würde mich jetzt auch deine Meinung interessieren, weil ich würde davon ausgehen, dass du diesen Film auch schon gesehen hast. Und zwar Send Help von Sam Raimi.
Nope.
Hat er nicht gesehen. Jetzt bin ich auch ein bisschen überrascht.
Hat er nicht gesehen.
Denn der Film kam ja schon am 29. Januar in die deutschen Kinos und deswegen habe ich ihn jetzt auch nochmal mitgebracht, am 7. Mai auf Disney Plus in Streaming-Angebot.
Mhm.
Hat er aber anscheinend noch nicht nachgeholt.
Hat er noch nicht geschafft. Wir sind ja gerade noch im Serienfieber.
Okay, dann versuche ich, spoilerfrei durchzukommen, wie immer natürlich. Und ich meine, Sam Raimi ist ein Begriff. Ne? Ich bringe nochmal Spider-Man hier in die Runde. Aber Sam Raimi natürlich mit Tanz der Teufel absoluten Kultstatus sich erarbeitet. Zuletzt so Doctor Strange-Film nochmal gemacht oder Fantastische Welt von Oz. Und jetzt sagt man so, ja eigentlich seit Drag Me to Hell, ich glaube, ist jetzt schon eine Weile, ne? 17 Jahre irgendwie, so der erste Horrorfilm jetzt hier wieder. Und der Trailer, der hat uns beiden gefallen. Den hatten wir auch mitgebracht, wenn ich mich recht entsinne.
Yes.
Und ich weiß nicht, wie deine Erwartung nach dem Trailer war, aber ich fand ja auch, das sieht nach einem super interessanten so Psycho-Horror-Thriller aus. Wie war es bei dir nochmal?
Ja, und entsprechend verbunden auch mit einigermaßen hohen Erwartungen, muss ich gestehen, die ich immer noch habe. Ich hoffe, du zerschlägst die mir jetzt nicht.
Ja, das werden wir ja gleich sehen. Um was geht's denn? Es geht um eine überarbeitete Analystin in so einem, weiß man gar nicht, was es für ein Unternehmen eigentlich, glaube ich, so richtig ist. Ist auch egal. Und ihren arroganten Chef. Der will sie am liebsten nämlich aus der Firma haben, nimmt sie aber nochmal auf eine letzte Dienstreise mit in einem Flugzeug und das...
In einem Privatjet.
In einem Privatjet und das stürzt natürlich ab und sie überleben oder landen auf einer Dschungelinsel und müssen dann irgendwie sich zusammenraufen oder auch nicht, um zu überleben. So, und ich hatte auch, wie gesagt, höhere Erwartungen. Ich meine, Sam Raimi, Tanz der Teufel, wie gerade gesagt. Und der Film fängt so ein bisschen, oder schon um es vorwegzunehmen, ist so eine Mischung aus Castaway am Anfang, Flugzeugabsturz, auch so ein Stück weit, wie es inszeniert ist. Er hat mich aber dann auch gerade zum Schluss auch so ein bisschen an Triangle of Sadness erinnert. Ne? Also wenn dann so Leute irgendwie auf einer Insel stranden und so ein bisschen dann irgendwann anfangen, Amok zu laufen. Und Rachel McAdams spielt ja hier die Linda, so eine verschrobene Büromaus. Dann gibt es noch Dylan O'Brien, der ihren Chef spielt, so einen arroganten Arschlochchef, muss man sagen. Und nach dem Absturz entsteht so eine spannende Machtverschiebung, haben wir auch schon im Trailer gesehen, weil sie ist eigentlich so eine Camping-Survival-Expertin und er kann eigentlich gar nichts, ne, was nicht irgendwie mit Uber geliefert wird. Und das ist eigentlich eine ganz coole Ausgangsidee, so diese Abhängigkeit zweier Figuren plötzlich halt ins Gegensätzliche zu schieben. Aber ich fand beide Figuren, und das zieht sich durch den Film, sind ein bisschen so klischeehaft skizziert, recht eindimensional. Und insgesamt hat das Skript eigentlich so viel Potenzial für so Survival-Drama und eben Psycho-Thriller. Und der Psycho-Horror wird auch dann so ab der Hälfte immer stärker spürbar. Aber ich fand doch, dass er nicht so ganz konsequent ins, ich möchte fast sagen, ins so extrem geht, wie ich es mir gerne erwartet hätte. Das ist vielleicht so Sam Raimi-mäßig ganz klassisch, so wirklich recht zugespitzt wird. Es gibt auch so ein, zwei Szenen, da ist es, kommt so ein, zweimal so ein bisschen Humor mit rein. Das nimmt dem Ganzen auch so wieder ein bisschen die Schärfe. Und was mich dann aber vom Skript auch so ein bisschen durcheinander gebracht hat, war, es gibt dann noch so einen Rettungsversuch. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Der wirkte für mich vom Drehbuch her so ein bisschen konstruiert und dann auch unglaubwürdig zusammengeschrieben. Und da fing es dann auch so an, dass dann so ein, zwei Set-Extensions und CGI-Effekte so ein bisschen wackelig aussahen, aber ich noch immer gute Hoffnung war. Aber zum Schluss, wie gesagt, hat mir so ein bisschen die Spitze gefehlt und ich habe auch so vielleicht nochmal so einen größeren finalen Twist, hätte ich mir vielleicht auch nochmal erwartet. Also nicht im Sinne von, oh mein Gott, aber dass vielleicht so eine Charakterentwicklung kommt, wo ich dachte, okay, jetzt ist wirklich Hopfen und Malz verloren und jetzt, weiß ich nicht, schockiert es mich nochmal in meiner Grundhaltung oder so. Wenn du verstehst, was ich meine. Ansonsten war der Rest, Bild und Ton, solide. Wie gesagt, so ein paar Effekte, Set-Extensions fand ich ein bisschen komisch. Es gab auch ein, zwei Schnitte, die wirkten oldschool und fast schon ein bisschen stolperhaft. Die haben mich auch an ein, zwei Stellen rausgebracht. Und insgesamt muss ich sagen, ist eine starke Prämisse. Ich finde die Rückkehr mit diesem Skript von Sam Raimi echt interessant. Aber für mich insgesamt ein bisschen zu wenig Eskalation, obwohl du das vielleicht, würde mich bei deiner Meinung dann interessieren, vielleicht anders siehst, vielleicht sagst du, hat mir völlig ausgereicht. Und diese psychologische Tiefe und der Mut zur Härte, der ist immer wieder erkennbar und der kommt auch immer im Ansatz so durch, manchmal stärker, manchmal weniger explizit. Aber insgesamt gab es ein paar Schwächen und für mich war der Film dann in Summe leider nicht stark genug und ich vergebe für Send Help noch 3,5 von 5 Sternen beziehungsweise Punkten. Da liege ich diesmal ein bisschen mehr bei den Kritiken so im Netz. Liegt ähnlich wie gerade eben bei einer 6,8 bei IMDb. Rotten Tomatoes genau das gleiche wie gerade eben 92% bei den Kritikern. Ein bisschen mehr sogar noch bei den ZuschauerInnen, nämlich 86%. So hoch, wie gesagt, bin ich jetzt hier nicht gegangen, eben wegen meiner Begründung. Da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr das Extreme gewünscht. Aber nichtsdestotrotz würde ich dir nicht empfehlen, den von deiner Watchliste zu schubsen, sondern gönn dir den gerne mal und bring den doch dann auch mal mit, wenn du ihn gesehen hast.
Ja, habe ich auf jeden Fall vor und hat sich jetzt auch nichts daran geändert mit deiner Review. Bin immer noch gespannt. Aber vielleicht so ein kleines bisschen die Erwartungshaltung zurückgeschraubt, kann ja vielleicht nur, kann ja nur gut sein im Zweifel.
Mach das mal. Bin gespannt jetzt mit der Einsortierung, ob, wie du ihn dann wahrnimmst und ob du sagst, Mensch,
Ja.
Meisterwerk 4,5 von 5 oder so.
Na, mal gucken.
Bring ihn gerne mal mit.
Ja, gut. Und damit können wir die, sind wir vollgefuttert und schieben die Brotdosen zur Seite, alles leer. Nur noch Krümel übrig und das heißt, wir ziehen weiter.
Und zwar zu den Releases und ich bin gespannt, wie lange wir diese Brotbox-Analogie,
Na, wir rocken das hier
Metapher.
runter bis zum Ende der Folge.
Schauen wir mal, ne? Bei dem Candy waren wir ja schon ein bisschen. Aber lass uns doch mal in die Zukunft gucken, was vielleicht den Rest der Woche noch so aus der Brotbox gibt.
Wir hatten ja gesagt, das war immer so ein paar Filetstückchen uns rauspicken hier. Ne?
Und wir gucken jetzt sogar noch mal ein bisschen in die Vergangenheit.
Genau. Also wir gucken jetzt in diese Woche und die letzte Woche, wann auch immer es hört, wie auch immer oder wann auch immer, am 21.05. So. Ja? Und da haben wir im Kino Mother Mary, der neue Film mit Anne Hathaway. Gefühlt auch lange nicht gesehen, wobei Teufel trägt Prada war jetzt schon
Ich
da.
wollte
Also
gerade
sie ist ja
sagen.
wieder, sie ist ja wieder groß im Kommen. So. Ich fand's halt, hatten wir den Trailer groß besprochen?
Wir
Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube schon, oder?
hatten, nee, ich glaube, wir
Ja.
haben ihn gestrichen. Ich bin mir aber
Ich
auch
glaube,
nicht
wir haben
mehr
ihn
ganz
gestrichen,
sicher.
ne?
Ja, es war,
Aber
glaube ich, zeittechnisch
ich
drin.
fand ihn, halt interessant, muss ich sagen, weil es schlägt halt so ein bisschen. Ich konnte nämlich nicht so genau, ganz genau greifen, was es jetzt wird. Also ob es nur eine reine Psychonummer wird oder ob es tatsächlich auch ein bisschen sphärisch wird.
Ich hatte so ein bisschen Black Swan-Vibes.
Ja, genau.
Bin mir aber bei dem Regisseur halt nicht ganz sicher, denn das ist ja ein Film von David Lowery und der, also der ist ja so all over the place, so Peter Pan und Wendy, das war so, Green Knight hat er gemacht, der war so hohe Erwartungen, bildgewaltig, aber so ein bisschen
Genau, den
weird.
fand ich, genau. Und das Gleiche, das war so das, was mich bei Mother Mary auch letztlich angesprungen hat. Hat mich bei Green Knight abgeholt, ihn zu gucken, ne? Weil ich fand der Trailer visuell mega. Das fand ich bei Mother Mary auch. Mhm. Filmisch war es dann am Ende okay noch. Befürchte, das Gleiche ist bei Mother Mary der Fall. Nichtsdestotrotz interessant für mich. So.
Finde ich
aber
gut.
Ich muss ja dann direkt noch im Zweifel nachschieben, auch am 21.05. Kinoauswertung hier an der Stelle sogar, glaube ich. In the Grey, der neue Guy Ritchie-Film, wieder yes. mit dem dicken Cast, mhm. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Isaac Gonzalez, die kennen sich ja irgendwie gefühlt alle schon, so oder so ähnlich.
Von den Guy Ritchie-Filmen.
Von den letzten gefühlten, weiß ich nicht, 5 Guy Ritchie-Filmen, was ja nicht schlecht sein muss, wir bescheinigen ihm ja, die sind nie so komplett daneben. Mhm. Ich höre Gemischtes.
Ja.
Was mich null überrascht, um das Cast, muss ich sagen, würde ich ihm trotzdem, glaube ich, gucken wollen, aber sicherlich nicht im Kino.
Muss man auch schauen. Ich weiß nicht ganz, was passiert ist, weil der Film lag, glaube ich, gefühlt jetzt irgendwie 2-3 Jahre irgendwie in der Postproduktionsschublade. Kommt ja auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber wie gerade eben schon gesagt, wenn es ein schlechter Guy Ritchie ist, dann ist es immer noch zumindest so ein mittelmäßig bis guter, abendfüllender Action.
Genau, ich gehe trotzdem davon aus, dass er wahrscheinlich ja dann sehr zeitnah bei Prime eintrudeln wird oder wo auch immer so die Guy Ritchie-Filme zuletzt
gut möglich.
Unterschlupf gefunden haben.
Ja. Ja. Mhm. Dann löse ich dich ab und wir gucken wieder ein kleines bisschen in die Zukunft. Und zwar kommt am 25.05. die 9. Staffel von Rick and Morty auf HBO Max heraus.
Crazy.
Staffel 9 schon. Wir hatten, glaube ich, bei dem letzten Staffelstart 8 und auch 7. Da waren wir dann immer so, ja, okay, mittlerweile ist so ein bisschen Luft raus.
Ich muss
gestehen,
ich habe die 8 auch, glaube ich, noch gar nicht geguckt.
Oh, das ist natürlich, yes. Das ist natürlich sehr spät dran, Alex.
Ja.
Ich kann zumindest gerade behaupten, dass ich gerade einen Rerun einschiebe und die 8 jetzt auch nochmal dementsprechend nachhole. Und ich muss sagen, jetzt ein kleines bisschen ist das Feuer entfacht und es wird vielleicht ganz interessant, weil wir vielleicht heute nochmal von Rick and Morty sprechen. Was heißt vielleicht? Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Aber ganz interessant, was man vielleicht hier leicht vergessen könnte, HBO Max. Das heißt, HBO Max hat die Ausstrahlungsrechte und ich gehe davon aus, dass sie wahrscheinlich keine Zweitverwertung an Netflix mehr geben werden dadurch.
Das wäre jetzt erstmal anzunehmen, wenn da nicht schon irgendwas unterschrieben ist, das mehrjährig ist, aber ja, bleibt halt abzuwarten. Trotzdem die Frage natürlich, ob Stay and Date, sage ich mal, dann auch in Deutschland verfügbar sein wird.
Ja, das hat ja bei Netflix immer ein bisschen gedauert wegen Synchro. Vielleicht ist HBO Max schneller, ist aber wie gesagt jetzt die Gefahr, dass es nicht mehr nach Netflix kommt. Wenn man jetzt kein Netflix-Abo hat, ist es egal, weil man vielleicht bei HBO Max ist oder so oder so oder so, aber es wird sich vielleicht was ändern.
Yes, genau. Und am 27.05. gucken wir nochmal zu Prime. Da kommt nämlich die erste Staffel von Spider-Noir, Nicolas Cage. Und ich kann immer nicht glauben, dass das tatsächlich ein Ding ist.
Ja.
Die Trailer sahen jetzt auch nicht so komplett daneben aus. Ich kann mir trotzdem noch nicht genau vorstellen, wie du damit eine ganze Staffel vollkriegst, um ehrlich zu sein. Ja. Schon alleine deshalb bin ich sehr interessiert und ich hadere immer noch, ob ich die Farbvariante wähle oder die Schwarz-Weiß-Variante.
Ja. Ich finde es sexy und interessant, auch wegen Nicolas Cage und habe auch überlegt, würde ich zuerst Schwarz-Weiß und dann in Farbe gucken, würde ich zwischendrin switchen, weil doppelt angucken ist mir eigentlich zu viel.
Ich glaube, zwischendrin switchen ist so für mich die Option, also weiß ich nicht, die erste in Schwarz-Weiß oder Farbe und dann vice versa für die Episode 2 und dann halt irgendwie eine Entscheidung treffen, wie man weitermacht.
Finde ich einen guten Ansatz.
Oder du bist mitten in der Episode und denkst dir, nee, pass auf, das, was hier gerade passiert, ich glaube, das
da
möchte ich schon
Farbe.
Irgendwie. Genau, brauche ich Farbe oder es ist so ein tolles Kontrastspiel mit Lichtschatten, dass ich sage, ich glaube, es poppt einfach mehr mit Schwarz-Weiß, kann ja irgendwie in beide Richtungen drehen. Mal gucken.
Dann nehme ich dir nochmal das Zepter ab und kündige für den 28.05. I Swear an. Verflucht normal ist der deutsche Titel, so rum. Das ist ein Film von Kirk Jones und die Hauptrolle spielt Robert Aramayo. Den kennt man vielleicht aus der Herr-der-Ringe-Serie von Amazon Prime, was wir es gerade hatten. Und eine Filmbiografie. Da geht es um einen Schotten, wenn ich es jetzt nicht schon wieder durcheinander bringe, der in den 80er Jahren an Tourette erkrankte und seitdem sich stark für diese Krankheit einsetzt, im Sinne von Aufklärung betreibt, Vereine Unterstützung anbietet und gründet und in Schottland und generell in dieser, ich sag mal, Tourette-Szene, wenn man so sagen darf, sehr bekannt ist und jetzt hier seine Filmbiografie bekommt und man hört nur Gutes bis jetzt über den Film, überwiegend Gutes. Das, ja. Weil gerade so Menschen mit Behinderung spielen, ist ja immer so ein bisschen so, Aber Robert Aramayo macht das anscheinend ganz gut und sie haben wohl jetzt hier ein ganz feines Händchen bewiesen. Bin gespannt, würde ich mir auf jeden Fall mal geben. Im Kino weiß ich nicht, aber spätestens vielleicht so ein Streaming-Film.
Ja, dann würde ich mich freuen, wenn du mitbringst, weil ich habe auch schon viel Positives gehört tatsächlich.
Stark. Dann High Five und dann nehme ich noch bei den Releases nochmal meinen eigenen Film von gerade eben auf. If I Had Legs, I'd Kick You, HBO Max, 29.05. Hier quasi nochmal abgefrühstückt. Das wäre jetzt auch einer von den drei Optionen, die ich hier auswählen durfte bei den Releases und habe ich gerade eben mitgebracht. Aber ist eine Empfehlung? Ne. Spult gerne nochmal zurück, wenn ihr es wissen wollt.
Nice. Genau, und damit kommen wir zu den News. Und du hast es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben die Info zu Rick and Morty und einer Langformat-Spielfilmauswertung.
Mhm. Das ist so. Ja interessant.
Genau, der David Dare soll Regie führen, so munkelt man. Der hat schon irgendwie bei paar 20 Episoden Rick and Morty Regie geführt, ist also letztlich fest im Sattel. Glaube ich, seit 2019 schon, meines Wissens. Und ich bin halt gespannt, wie sich dieses ganze Konzept sozusagen in tatsächlich Spielfilmlänge übertragen lässt.
Das bin ich auch. Ich glaube, die Ideen lagen ja schon länger rum, ob man sowas macht, also eine lange Version von Rick and Morty. Die Frage, die sich mir stellt, erstens, was ist das Publikum? Weil Rick and Morty ist schon ein bisschen nischiger noch als zum Beispiel jetzt so ein Simpsons-Film oder so. Und was wäre die Storyline? Weil davon lebt ja ein Stück weit Rick and Morty, oder? Dass du in jeder Episode...
Du kannst nicht in den serienroten Faden eingreifen eigentlich, nicht wirklich, oder? Also das muss eigentlich ja irgendwie so ein Standalone-Ding sein. Und zu deinem anderen Punkt, ich vermute, du könntest den so ein bisschen günstiger produziert kriegen und ich könnte mir schon, also als jetzt ein Big-Budget-Kinofilm, ich will nur darauf hinaus, es ist nischig, es ist ja wahrscheinlich auch nicht für Kinder geeignet, sondern du hast ja wahrscheinlich dann ein FSK 16-Rating oder so. Du brauchst, glaube ich, nicht so viele Kinobesucher, um vielleicht Break-Even zu erreichen.
Ja, das stimmt, ja. Außer du fährst es halt auf wie die Simpsons und es sieht viel hochwertiger aus.
Das ist natürlich auch eine Variante, das zu handeln, aber da bin ich bei dir. Ich weiß nicht, ob es dafür Mainstream genug ist.
Ja, das wäre so meine Frage gewesen. Aber auch in Sicht der Storyline, ich könnte mir vorstellen, dass man die Storyline ein bisschen von Rick and Morty vielleicht jetzt mal auch ein bisschen abschließt, obwohl man ja auch schon wieder gleichzeitig sagt, wir haben jetzt eigentlich verlängert auf 12 oder 13 Staffel oder whatnot. Also, I don't know. Also, würde mich mal interessieren, wenn es soweit ist. Wenn es soweit kommt überhaupt.
Und ich habe nur noch mal mitgebracht, es sind ja jetzt gerade, as we speak, oder sind gerade zu Ende oder was weiß ich, die Filmfestspiele in Cannes. Und die eine dicke Nummer, die ich, um ehrlich zu sein, gar nicht auf dem Schirm hatte, ist der neue Film von Park Chan-wook mit dem fantastischen Titel Brigands of Rattle Creek. Und ich hab generell einen Sweet Spot für gute Western-Filme.
Ja.
Und wäre natürlich schon interessiert, mal einen zu sehen, interpretiert von einem südkoreanischen Regisseur. Und dann kommt er daher mit einem Cast, da schlackern dir auch direkt die Ohren, oder? Weiß ich nicht.
Hast du gerade die Liste vor der liegen?
Weil ja, Austin Butler, Matthew McConaughey und natürlich Pedro Pascal.
Ja.
Der ist ja gerade...
Der muss dabei sein.
Ja, der Western kann er. Also Western können die, glaube ich, alle, um ehrlich zu sein. Die Tang Wei ist noch mit dabei, ist eine chinesische Schauspielerin. Die hatten wir gesehen bei Decision to Leave. Da fand ich den fand ich ja ziemlich gut. Klingt das mal dick und wurde für wohl einen 8-stelligen Betrag verkauft, glaube ich, auf Cannes.
Das ist nicht
die
so
Filmrechte.
Nicht so wenig Geld, würde ich behaupten.
Genau. Meine Park Chan-wook hat ja auch so ein paar absolute Kultfilme gemacht und ist glaube ich, schon durchaus auch so im Mainstream angekommen, möchte ich sagen. Zementiert das jetzt mit diesem dicken US-Cast. Western bin ich interessiert dran, ob man da sozusagen frischen Wind reingeweht kriegt, weil so der letzte richtig gute Western-Film, der hat schon was her, wa?
Oh, da müsste ich jetzt gerade nochmal gucken. Ja, es gab da so einen Netflix-Kandidaten, den hatte ich ja mal mitgebracht. Ja, da warst du ja nicht so Fan von, hast ihn, glaube ich, immer noch nicht nachgeholt, kann es sein, oder hast du ihn gesehen?
Nee, glaube nicht.
Mir fällt gerade mit Jonathan Mayers, ich weiß mittlerweile gar nicht, ob man seinen Namen mittlerweile sagen darf. Ist ja auch wurscht. Vielleicht kannst du nebenbei mal googeln.
Ach so, doch, den hatte ich natürlich gesehen. Ja, The Harder They Fall.
Ja, The Harder They Fall, genau.
Ja. Nee, das war nicht so.
Ja, den fand ich schon geil. Aber so ein richtig klassischer Western, ja, bin ich bei dir. Würde mir spontan jetzt gerade nichts einfallen. Vielleicht habe ich auch einen hängen. Bei Park Chan-wook bin ich mir gerade nicht so richtig sicher. No Other Choice jetzt dieses Jahr, hat man, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. War jetzt nicht so meins, weil da hätte ich mir von dieser Literaturverfilmung, muss man sagen, oder Buchverfilmung, und es gab ja schon Vorgänger, war ich jetzt ein bisschen underwhelmed, ehrlich gesagt, obwohl der Film so eigentlich mit guten Kritiken überall rausgeht. Mal gucken. Haben wir es damit schon, das Thema?
Ich denke. Okay. Damit, hätte ich gesagt, können wir dann auch übergehen zu den Trailern.
Okay, dann gehen wir zu den Trailern. Und da haben wir diesmal was drauf. Das hatte ich vorhin schon anmoderiert in der Eröffnung, dass wir hier was haben. Das wurde schon mehrmals verfilmt. Zum ersten Mal 1963 und dann nochmal 1991 von Martin Scorsese und unter anderem mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Und zwar Cape Fear, Kap der Angst. Jetzt hat Apple TV gesagt, im Jahr 2026, wisst ihr was, jetzt legen wir das Ganze mal als Serie auf. Und da gab es jetzt den Trailer zu. Was ist deine Einschätzung?
Ich habe mich auch gefragt, natürlich wie du, braucht man das jetzt nochmal? Und dann auch direkt ist noch sozusagen, wenn ich es gemein formuliere, würde ich sagen, künstlich in die Länge zu ziehen
ja.
Und eine Serie draus zu machen. Gleichzeitig haben wir ja immer gesagt, naja gut, aber die Apple TV-Sachen, die auch wenn sie vielleicht nicht so viele Leute nett, gucken, ja. Die haben Hand und Fuß. Und ich muss gestehen, der Trailer, der war auf jeden Fall funky. Also alle Trailer, die bisher erschienen sind für Cape Fear, sind super, super gaga geschnitten. Und ich sag mal, Amy Adams, das Cast generell ist beachtlich für eine Serie erstmal, aber Javier Bardem ist natürlich hier der Show-Stealer. Sie haben ihn ja visuell
zurecht geschminkt
und getuned. Und ihm gesagt, weißt du was, du kannst einfach mal hier so, let's go fucking batshit crazy, dude. So, weil es ist teilweise, was du so siehst von ihm, komplett unhinged. Das ist schon ein bisschen auch wie Theater. Aber wenn das halt einer irgendwie rüberbringt und dabei gleichzeitig halt super, super creepy und bedrohlich wirkt, dann irgendwie Bardem, der hat da irgendwie die Ausstrahlung für, meine Meinung. Erinnerte mich so ein bisschen auch an,
war
Skyfall und
No Country for Old Men. Das hätte ich jetzt auch in die Runde geworfen. Weil man musste lange warten, dass Bardem jetzt mal wieder so eine Bösewichtrolle spielt. Der fing ja so an mit guten Typen und Drama, for Old Men war ja so sein Einstieg in so ins große westliche US-Kino. Und ihn jetzt nochmal in so einer Rolle zu sehen, ist schon geil, wobei ich sagen muss, ja, geiler Trailer, geil geschnitten, aber wie du gerade gesagt hast, super theatralisch in seiner Rolle, wie er spielt und wie es halt so ihm anscheinend vorgegeben wurde. Da weiß ich nicht, ob mir das persönlich zu drüber ist, aber dafür müsste man es halt einmal sehen.
Genau, weil dieses zu drüber und dann weiß ich nicht, 8 oder 10 Folgen lang weiß ich nicht, ob ich das ertrage.
Ja.
So, ne? Nichtsdestotrotz würde ich dem Ganzen, glaube ich, durchaus eine Chance geben. Vielleicht ist nicht sofort, wenn es ab 5. Juni startet bei Apple TV, aber wenn die Kritiker es jetzt im Zweifel nicht komplett zerreißen, dann
gut.
Ich sag mal, letzte Aussage gilt irgendwie ein Stück weit auch für Lanterns. Erste Staffel, DC Universe, die Green Lantern Serie, lange in der Pipe schon irgendwie. Wir hatten den ersten Trailer, der ist dann aufgrund von irgendwelchen Rechten wieder verschwunden. Jetzt haben wir nochmal einen neuen Trailer. In dem ersten Trailer hast du auch ganz wenig gesehen nur, wenig Ringkräfte. Ganz reduziert, hast dich gefragt, warum benutzen die das nicht? Warum fühlt sich das hier an, wie wir kommen in eine kleine Stadt und versuchen das irgendwie so ein bisschen, weiß gar nicht, womit man es noch vergleichen kann. Ich las im Internet öfter mal True Detective, das fand ich irgendwie nicht so 100% passend.
Ja, vielleicht Look und Stimmung so ein bisschen.
Vom Look so, das ist gritty, ja, aber ansonsten hat es eher so ein paar Western-Vibes fast. Aber hat mich auch schon angemacht. Jetzt haben wir aber den Trailer, wo du siehst, wie es in Oa aussieht, wie die Kostüme aussehen, wie die Ringkräfte aussehen. Nichtsdestotrotz bleibt, und ich konnte ein bisschen besser einordnen auch, was sie da mit dieser Handlung vorhaben und wo sie hinwollen. Ne? Wir haben Kyle Chandler und Aaron Pierre. Kyle Chandler sehe ich eh mega gerne. Mhm. Aaron Pierre fand ich richtig geil in der Netflix-Verfilmung Rebel Ridge, wo Nash Bridges den bösen Sheriff spielt, also Don Johnson. da hat er es mit einer geilen Physis rübergebracht und die bringt er hier jetzt auch wieder mit als Jon Stewart, der ja einer der drei Lanterns ist, wenn man die in den Comics sozusagen belesen ist.
Danke, Alex, danke.
Und für mich kam der Trailer tatsächlich überraschend gut zusammen, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Nachdem ja der letzte Green Lantern-Film selbst bei Ryan Reynolds mehr zur Parodie taugt als zu allem anderen, haben wir hier vielleicht tatsächlich die Chance, mal was zu bekommen, dass er auch die Stimmung der Comichefte einfängt. Dieses Ernstere, dieses Erwachsenere, was halt schwierig ist, mit den Kräften übereinander zu legen. Hier ist eine Chance da. Ich fand's geil erstmal. Ich weiß noch nicht, ob man es halt tatsächlich über eine ganze Serie gestreckt bekommt. Aber bei Peacemaker haben sie das jetzt mittlerweile über 2 Staffeln auch hinbekommen, obwohl das alles super überzeichnete Figuren sind. Und ich muss da so ein Stück weit dann James Gunn vertrauen, der ja auch hier sozusagen die Fuchtel hat.
Ich schließe mich an, es ist ein gut gemachter Trailer. Fand ich dementsprechend faszinierend, weil er eben so einen ernsten Unterton wieder hat, ohne bockernst direkt zu sein, sondern wirklich eher so eine dramatische Komponente mit reinbringt. Ob das sich dann über, was weiß ich, wie viele Folgen sind, weiß ich nicht, 8, 9, 10.
Aber du hast trotzdem diese pulpy One-Liner, für die auch ein Hal Jordan durchaus bekannt ist. Und Kyle Chandler macht das halt tatsächlich auch routiniert.
Ja, passt gut auf die Rolle. Und wir hatten ja beim letzten Mal Clayface mitgebracht aus dem DC-Universum. Das, glaube ich, diesen Ton, also diese Mitte auch besser getroffen hat, als was wir bisher hatten, also diesen super darken, weiß nicht, Zack Snyder-Ton, der aber so mehr, also so Style over Substance war. Hier vielleicht einfach eine gute Mitte, die gut bis sehr gut vielleicht funktionieren kann.
Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, es muss halt leben von der Dynamik zwischen Kyle Chandler und Aaron Pierre. Mhm. Im Trailer sah das aus, als wäre das möglich. Mit Zusammenraufen, mit Spannung, mit Konkurrenzdenken und so weiter. Ich freue mich drauf. Und auch hier, 16. August, HBO. Wir werden sehen.
Wir werden sehen, sprach der Blinde. Und damit kommen wir zu einem weiteren bemerkenswerten, möchte ich fast meinen, Kandidaten. Dazu hatten wir auch schon mehrere so Teaser-Trailer und sogar schon so Making-ofs und Behind-the-Scenes. Ja, alles Mögliche, wo ich dachte, ich würde gerne mal zuerst den Trailer sehen. Und richtig, den haben wir jetzt bekommen. Und zwar Wildwood, das neueste Projekt vom Animationsstudio Leica, beziehungsweise besser gesagt Stop-Motion-Studio. Und das ist ein Film, der leider...
Ich bin sehr gespannt, was du sagst jetzt.
Der in Deutschland noch keinen Starttermin hat. Das ist das Erste, was ich sage. Und dann hätte ich eigentlich gesagt, was ist denn dein Eindruck, Alex?
Okay, na gut. Dann fange ich mal an, weil ich will jetzt gar nicht zu sehr... Ich hatte durchaus Erwartungen oder habe mich da durchaus drauf gefreut. Und ich muss sagen, meine Fresse, der Trailer, es ist audiovisuell unheimlich beeindruckend, was man da sieht. Ich hatte... Herr der Ringe-Vibes, das sieht nach High Fantasy aus. Da ist irgendwie alles dabei. Absolut riesige Sets auch. Und also, wenn die das hinbekommen, dass das irgendwie so zusammenkommt, was man da in diesen Trailern, der so ein bisschen optisch all over the place ist, weil sie viele verschiedene Sets und Locations und Figuren zeigen, wenn die das zu einer kohärenten Masse zusammenbekommen, dann ist das möglicherweise eine der coolsten Fantasy-Sachen, die man vielleicht jemals gesehen hat sogar, weil ich war wirklich, wirklich beeindruckt von dem Trailer.
Ja, also audiovisuell gehe ich da voll mit. Deswegen habe ich es vorhin auch im Intro gesagt. Also ich finde, hier wird Stop Motion nochmal auf ein neues Level gehoben. Einfach was.
100%, ja.
Was den Detailreichtum angeht, was die Animation angeht, was die Größe der Sets angeht. Ich meine, wir wissen schon lange, vor allem bei Leica, da wird auch mit Set-Extensions gearbeitet und digitalen Erweiterungen. Ja. Safe. Aber wie du gerade schon gesagt hast, vor allem mit der so Independent-Folk-Musik, die drunter gelegt wird, es ist sehr episch, sehr modern, gut gemacht, man kriegt nicht so viel gezeigt, man weiß aber trotzdem, was es geht. Ich sehe da irgendwie, also es ist ja auch eine Romanverfilmung, ich sehe da irgendwie Peter Pan und Narnia und sowas und da kommt viel zusammen.
Genau, ja, Peter Pan, Narnia, dann hast du aber auch diese Schlachtsequenzen, die mich schon irgendwie an Herr der Ringe erinnert haben auch.
Naja.
Du hast diese fantastischen Komponenten, die ja sehr düster sind trotzdem teilweise. Ja. Und ein bisschen an Harry Potter anmuten. Aber all diese Sachen zu zitieren, das sind ja epische Sagen.
Das stimmt.
So, also allein diese Vergleiche zu treffen und dann das Voicecast, um hier Peyton Elizabeth Lee mit Jacob Tremblay, Mahershala Ali, Awkwafina, Carey Mulligan und. Ich komme gar nicht dazu. Da sind so viele andere AAA-Leute, die da noch in den Startlöchern stehen. Ja, also ich sag mal, das ist erstmal beste Voraussetzung.
Ja, und ich war ja großer Fan von Coraline, mittlerweile fast 20 Jahre alt, dieser Film. Kubo kam damals noch sehr gut an. Da hat mich so ein bisschen die Story nicht ganz so gecatcht. Zuletzt von Leica kam noch Mr. Link und sowas raus. Das war ganz nett und lustig. Aber hier sieht's, wie du gesagt hast, so nach High Fantasy aus. Bin super gespannt, ob sie es jetzt wieder hinkriegen. Wie soll ich sagen, da einfach an die ganz alten Erfolge und dieses ganz hohe Niveau anzuknüpfen, aber audiovisuell sieht's für mich nach einem Benchmark aus.
Absolut. Ich muss gestehen, für mich war damals noch Paranorman tatsächlich.
Ja, auch noch
sehr, sehr geil. Den fand ich ziemlich cool. Aber ja, Coraline natürlich Klassiker. Genau, du hast schon gesagt, wie gesagt, 23. Oktober startet er in den USA. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, dass wir nicht früher beliefert werden, eher später. Ich hoffe, es wird nicht viel später und ich hoffe erst recht nicht, dass es 2027 erst wird. Ich Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, würde ich sagen.
Würde mich wundern, gerade bei Stop-Motion-Animationsfilmen, da würde ich jetzt eigentlich von einem weltweiten Release ausgehen, wenn er beieinander liegt. Aber ja, müssen wir abwarten.
Hoffen wir es mal, Ronny.
Ha, was für eine Überleitung zu unserem letzten Eintrag heute hier bei den Trailern. Und es bleibt vielleicht auf so einer Art Benchmark-Stufe abgedreht. Viele Referenzen, viele Zitate. Und zwar ein Film namens Hope. Und damit quasi schließt sich der Kreis mit südkoreanischem Kino heute so ein bisschen. Und also, soll ich den Ball direkt wieder zu dir zurückspielen, was wir jetzt hier sehen und vorliegen haben, Alex?
Du kannst es probieren. Also die Nummer ist irgendwie in der Szene, in der Nische, kind of a big deal, weil es von so einem, ich sag mal, südkoreanischen Regisseur ist. Ich weiß nicht, ob du dich an seinem Namen probieren möchtest.
Ich hätte versucht mit Na Hong Jin.
Ja, fair enough.
Ja, lass mal so stehen.
Der, glaube ich, das ist sein vierter, glaube ich, Langformat-Film seiner gesamten Karriere, die sich seit Mitte der 2000er letztlich zieht. Das heißt, seine Pace ist, nicht die von einem Guy Ritchie, so würde ich es mal formulieren.
Ja, ja.
Und ich kenne Leute tatsächlich in meinem Freundeskreis, die sagen gerade The Wailing, ist, glaube ich, so der bekannteste, das ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Nein.
Habe ich Leute hier so in meinem Freundesbekanntenkreis, die diese Meinung durchaus vertreten. Ich muss gestehen, ich habe ihn geschaut. Mhm. Wahrscheinlich auch mit zu hohen Erwartungen. Die Nummer geht irgendwie über 2,5 Stunden und ich bin da nicht reingekommen. Es tut mir wahnsinnig leid.
Okay.
Bin damit nicht so ganz warm geworden. Jetzt wurde Hope angekündigt.
Mhm.
2 Stunden 40 Laufzeit.
Ja, genau.
Gleiche Baustelle quasi. Aber der Trailer sieht tatsächlich trotzdem relativ sexy aus. Also ich weiß nicht, was siehst du denn? A Quiet Place-esque?
Das sehe ich auf jeden Fall. Und auf jeden Fall sehe ich halt auch, also dass es wild und total drüber ist. Und es könnte so ein absoluter Genre-Bender werden, weil so von dem Look sieht so dick amerikanisch aus, so US-Look, wie du schon gesagt hast, The Quiet Place, hochwertig, modern und auch im Scale groß. So der Subtext ist irgendwie aber gerade am Anfang mit diesen alten asiatischen Polizeiautos, ist so Mad Max Australien und die Stimmung hat aber so krassen asiatischen, koreanischen Ton von dem, wie es funktioniert, glaube ich. Weil, also, du hast Aliens, wilde Figuren, Raumschiffe, du hast irgendwie so Straßenschlachten gefühlt und alles gehört aber zusammen, weil es anscheinend um so eine Art Monster, Alien, whatever, Invasion geht.
Genau.
Und das sieht schon alleine von der Masse an Bildern in dem Trailer, sieht schon echt abgefahren aus. Und ich bin gespannt, ob man das über 2 Stunden 40 halt, wie du gerade schon angedeutet hast, dann auch spannend, kohärent erzählen kann. Es gibt erste Stimmen, die sagen so, nein, das geht leider nicht und das kriegt auch der Kollege nicht hin, weil die zweite Hälfte fällt wohl ein Stück weit ab.
Mhm.
Aber so die ersten Kritiken sehen erstmal stabil und gut aus.
Ich habe trotzdem noch eine Frage an dich.
Gerne.
Da stehen nämlich noch so zwei Namen, die einem durchaus bekannt vorkommen, beim Cast dabei, nämlich Senior Fassbender und seine in echt Ehefrau Alicia Vikander. 2 Kinder zusammen, glaube ich. Hast du die irgendwo gesehen? Was machen die denn da? Sind die Alien-Herrscherrasse, die ihre Haustiere auf die Erde loslässt? Oder was werden die für eine Rolle spielen?
Vielleicht.
Man sieht ja einmal ganz kurz so ein dämonenähnliches Alienwesen, so 3 Frames im Trailer.
Mhm.
Das vielleicht oder?
Ja, vielleicht einfach nur eine Sprachrolle oder Performance Capturing für so ein herunterfallendes Quiet Place ähnliches Monstrum. I don't know, vielleicht tauchen sie auch wirklich auf. Er hat mich jetzt nicht näher damit beschäftigt, aber ja, super interessant.
Ich auch nicht, ich will mich auch gar nicht spoilern, ich wollte nur deine
genau,
Hypothese.
Genau deshalb. Hören. Ich weiß nicht, es kann alles möglich sein. Kann eine kleine Rolle sein, es kann irgendwie, vielleicht kennt man sich, wollte den Regisseur jetzt supporten und taucht auf, er zieht die Frau mit rein. I don't know. Aber es ist super witzig, genau, weil das ist, es könnte sein, dass das extra nochmal einen Push gibt, auch für den internationalen Markt, warum er jetzt überall aufpackt.
Das glaube ich wohl.
Mhm. Why not? Warum denn nicht? Warum denn nicht?
Aber ja, es ist wie du sagst. So, er startete jetzt bei den Filmfestspielen in Cannes. Die Kritiken sind generell eher positiv, aber nicht überschwänglich. Also es ruft keiner nach Meisterwerk, was ja aber Cannes ist ja eher, ich sag mal, kommt ja eher mit Good Vibes.
Mhm.
So, wenn die so ein bisschen verhalten sind, dann bin ich es auch, besonders weil ich weiß, dass, glaube ich, seine Art Filme zu machen nicht so 100% my cup of tea ist.
Und es ist halt Festival, Shubidu. Also es gab schon oft Festival-Sachen, Standing Ovation für The Smashing Machine
20,
letztes Jahr.
20 Minuten.
20.000 Minuten Standing Ovations und der Film war so, ja, okay,
ja, nett. Also genau, trotzdem, er meldet sich zurück nach vielen, vielen, vielen Jahren.
10 Jahre, um genau zu sein. Und der letzte war The Wailing, ja.
Ja, und deswegen gucken da durchaus einige, zumindest in meiner Bubble,
ja,
genauer drauf. Trailer sah erstmal vielversprechend aus. Mal schauen, wann wir tatsächlich das Vergnügen haben, weil Kinostarttermine
steht nicht fest.
Irgendwie, ja, ein bisschen mau.
Ja. Mhm. Aber mit diesem Push, vielleicht auch von den westlichen Mitstreitern, vielleicht taucht er dann dementsprechend schneller auch bei uns im Kino auf.
Ja, wäre erstmal an sich nicht schlecht. Kann der gemeine Filmgeher nur gewinnen.
Kann er nur gewinnen. Und wenn er kommt, dann verraten wir das in den Releases in einer der nächsten Folgen. Und diese Folge ist damit abgeschlossen.
Hervorragend. Es ist alles hier ratzepatz weggeputzt. Die ganze Episode vorbei. Den letzten Rest, den bekommen die Mäuse. Und mir bleibt nur noch
sauber,
mich bei dir zu bedanken und bei allen, die zugehört haben. Und ja, von daher würde ich sagen, kannst du mal noch sagen, wo man mit uns in Kontakt treten kann, und dann sind wir hier raus.
Jetzt hatte ich gerade schon Angst, dass du jetzt wirklich direkt die Reißleine ziehst, aber ich würde noch kurz empfehlen, für alle, die wissen, wann Hochschule in die Kinos kommt, tretet gerne mit uns in Kontakt, zum Beispiel auf den sozialen Medien, zum Beispiel bei Instagram. Ihr findet uns unter unserem Namen
Insert Podcast.
Und benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag
Insert Podcast.
Das ist einfach, das kann es jeder und jede merken. Gerne bei Spotify und iTunes oder wo auch immer noch 5 Sterne geben und einen Kommentar abdrücken. Wir freuen uns über jede Interaktion. Wie immer.
Mega. Dann.
Super, mega, duper.
Es war mir ein Fest. Ich bin gut gesättigt und sage, ich verkrümel mich in meinen 2-wöchigen Winterschlaf oder so, und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Ja, mach mal deine Hibernation und genau. Vielen Dank für alles. Ich cue die Musik und dann können wir ja locker raus schwadronieren.
Bye-bye.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.